SkyTail. Online-Akademie für IT-Sicherheit.
Der SkyTail Podcast.
Herzlich willkommen zur mittlerweile 12. Ausgabe unseres SkyTail Podcast. Auch heute wollen wir wieder die aktuellen Bedrohungen, Lecks und Pannen in der IT näher beleuchten und nachschauen, was da schiefgelaufen ist und was Sie machen können, um so etwas zu verhindern. Themen heute sind unter anderem das Internet der Dinge, gefährliche Weihnachtsgeschenke, anfällige Wahlsoftware, gute Hacker und dumme Passwörter. Und damit wir das auch alles fachlich richtig einordnen, habe ich wie immer den Leiter der SkyTail Online Akademie für IT-Sicherheit und IT-Sicherheitsexperten Max Siegler bei mir mit am Mikrofon. Hallo Max.
Hallo Matthias.
Max, beginnen wir damit, dass wir mit einem Missverständnis ausräumen, nämlich Hacker sind nicht immer kriminell oder haben böse Absichten, wie der aktuelle Hack auf die soziale Plattform Parler ja gezeigt hat.
Das Vorurteil der Woche.
Es gibt viele gute Beispiele für gute oder eben gutartige Hacker. Also meistens steht ja einfach das Interesse an sicherer Software, Schwachstellen und Lücken im Vordergrund. Und natürlich waren in den letzten Jahren schwerpunktmäßig die Bösen in den Nachrichten. Ne? Da denkt man bei Hackern sofort an staatliche Organisationen oder die ganz großen Gruppen. Mhm. Aber hier in diesem Fall gibt es auch tatsächlich viel Gutes zu berichten. Und zwar Parler, das soziale Netzwerk, hauptsächlich genutzt in den USA, hat in letzter Zeit sehr großen Zulauf erlebt aus dem rechten Spektrum, muss man sagen. Seitdem Facebook, Twitter und YouTube gegen Hassreden und ähnliche Dinge vorgehen.
Ja.
Und ja, die haben seit November ihre Mitgliederzahlen verdoppelt.
Und also seit den US-Wahlen, ne? Seit dem November.
Richtig, genau. Und in diesem Kontext halt hauptsächlich, ne? Weil da natürlich Twitter, Facebook und so weiter verstärkt auf solche Hass-Postings geachtet haben. Ne? Zum Beispiel haben sich auch die Trump-Anhänger zum Sturm auf das Kapitol eben auch über Parler jetzt ausgetauscht. Und da sind Hacker einfach mal hergegangen und haben versucht, Parler zu hacken und anzugreifen, waren auch sehr erfolgreich. Also die haben ungefähr 70 Terabyte mit Postings, Fotos, Videos und so weiter erbeutet.
Mhm.
Und das haben sie einfach gemacht, indem sie ein schlecht gesichertes Admin-Konto gehackt haben. Darüber haben sie dann die Daten abgegriffen und wollen die jetzt dann oder haben die mittlerweile schon Strafverfolgungsbehörden übergeben. Und Amazon, also einer der Hoster, wo dann Parler unter anderem gehostet war, hat auch sofort reagiert, hat die Server inzwischen abgeschaltet, Parler rausgeschmissen, eben als Reaktion auf diesen Kapitolsturm. Die müssen sich jetzt eben was Neues suchen.
Also wir sehen ja, man kann mit Hacken auch Gutes bewirken, aber bleiben wir mal bei den aktuellen Meldungen und schauen wir auf den Start des neuerlichen Fernunterrichts, Lockdown-bedingt, der wohl mit einigen Pannen angelaufen war. So meldeten mehrere Bundesländer, darunter NRW, Bayern, Baden-Württemberg, Hamburg und Rheinland-Pfalz, dass unter anderem die Lernplattform Moodle nicht erreichbar war, weil die Server unter dem Ansturm zusammengebrochen sind, was ja jetzt noch gar kein Fall für unseren Podcast hier wäre, aber in Rheinland-Pfalz kam wohl auch noch ein DDoS-Angriff dazu.
Fernunterricht mit Startschwierigkeiten.
Ja, richtig. Also das hat zumindest ein Sprecher des rheinland-pfälzischen Bildungsministeriums gegenüber dem Magazin Spiegel bestätigt.
Mhm.
Also DDoS, wir hatten das ja auch häufig schon mal in unserem Podcast auch thematisiert. Also wirklich ein verteilter Denial-of-Service-Angriff, wo man von mehreren Knotenpunkten, also von mehreren Computern oder Smartphones aus versucht, eine Plattform lahmzulegen.
Und dagegen kann man doch eigentlich gar nichts machen, ne? Also eine Firewall oder sonst irgendwas hilft dagegen ja nicht.
Ja gut, man kann ja zunächst jetzt erstmal ganz einfach anfangen und sagen, ich rüste einfach meine Server- und Netzwerkkapazitäten auf. Das verschiebt das Problem allerdings nur nach oben. Man kann dann natürlich so das Wettrüsten machen und so weit rüsten, bis man irgendwann stärker ist als die Hacker, was aber nicht einfach ist.
Ja.
Was es noch gibt, ist sogenannte Anomalieerkennung. Wenn man die direkt beim Provider, im großen Provider-Netzwerk ansetzt, dann ist man da schon relativ gut dabei oder hat einige Chancen, indem man wirklich dann sagt, ich kann erkennen, dass diese Denial-of-Service-Angriffe alle irgendwo so ein bisschen Ähnlichkeiten haben. Die stellen mehr oder weniger die gleichen Requests und ich kann versuchen, die dann rauszufiltern, direkt schon beim Provider, sodass die Leitung vom Provider bis zu mir, bis zu meinem Server einfach nicht so stark überlastet wird, sodass dann möglichst nur noch der gute Traffic durchkommt. Also kann man versuchen, ist nicht ganz günstig. Und je nachdem, wie man es einstellt, da hat man den guten alten Trade-off zwischen zu scharfe Sicherheit. Das heißt, ich kann vielleicht zu viel auch abschneiden und auf der anderen Seite eben, ich lasse vielleicht dann doch wieder zu viel durch.
Ja.
Aber ja, wie auch immer. Ich meine, mittlerweile gibt es so viele Möglichkeiten, DDoS-Attacken zu bestellen, im Internet zu mieten. Dafür braucht man dann auch keine großen Vorkenntnisse. Und insofern gibt es solche Angriffe tatsächlich auch immer wieder. Ne? Die bayerische Lernplattform MEBIS zum Beispiel im März 2020 oder auch die LernSachs in Sachsen im Dezember jetzt noch.
Ich frage mich, was haben die eigentlich davon? Weil Daten werden da ja nicht erbeutet, ne?
Ja, hast du recht. Also eigentlich wird das System nur für eine ganze Weile unbrauchbar gemacht. Aber man kann das dann prima für Erpressung nutzen beispielsweise. Oder wenn man dem Konkurrenten so ein bisschen das Geschäft vermiesen will. Solche Dinge machen jetzt bei Lernplattformen und öffentlichen Plattformen natürlich weniger Sinn, außer dass man vielleicht ein bisschen in der Presse auf sich aufmerksam macht, damit man wieder ein bisschen was zu meckern hat. Ja, früher hat man dann eigentlich Netzwerke von vielen PCs dafür genutzt, also wirklich so Botnetze quasi in dem Sinne. Ja. Inzwischen läuft auch vieles über gehackte Smartphones.
Ja, das hatten wir doch schon in unserem letzten Podcast als Thema, dass Smartphones immer öfter für DDoS-Attacken missbraucht werden. Wie kommt die dafür benötigte Malware denn auf mein Handy?
Ja, gut, es gibt viele Berichte von IT-Sicherheitsexperten, wie zum Beispiel Kaspersky, und die sagen, haben das wirklich sehr genau untersucht und sagen, dass immer mehr schädliche Android-Apps mit Adware oder Ransomware im Sekundentakt in den App-Stores landen und versteckt in so Apps wie zum Beispiel eine Corona-Übersichts-App oder was auch immer. Oder wir hatten im letzten Podcast auch das Beispiel mit dem Android-Update. Und allein im ersten Halbjahr 2020 haben die angeblich mehr als 11.000 Malware-Apps pro Tag da aufgespürt im App-Store.
Aber ich frage mich, wie kommen die da rein? Ich dachte, der Google Play Store zum Beispiel, der wäre ja so richtig gut abgesichert und die überprüfen da alles.
Die tun natürlich, was sie können, und die Apps sind dann meistens auch tatsächlich in der ersten Version malwarefrei. Und dann über Updates werden dann Trojaner, Malware oder Ähnliches nachgeladen.
Ja.
Oder über irgendwelche anderen Mechanismen, die dann wirklich keine Updates in dem Sinne sind, sondern wo dann einfach Code im laufenden Betrieb nachgeladen wird. Und das lässt sich natürlich schwierig prüfen.
Auf meinem PC habe ich ja nur eine Firewall, ich habe Virenscanner. Gibt es Vergleichbares auch für Smartphones und lohnt sich das, sowas zu installieren?
Ja, da muss man ein bisschen unterscheiden, ne? Also bei Apple ist es so, die sagen, dass man gar keinen Virenscanner braucht. Und das ist auch tatsächlich sehr schwierig bei dieser Architektur bei iOS, weil das sowieso alles sehr gekapselt ist. Also das heißt, man kommt gar nicht so tief ans Betriebssystem runter, dass man da irgendwo Malware-Angriffe oder Traffic oder sowas abgreifen könnte. Aber es ist auch, muss man dazu sagen, bei Apple gar nicht möglich, eigene Apps nachzuinstallieren außerhalb des offiziellen Apple Stores. Gilt natürlich nicht für iPhones mit Jailbreaks. Da ist natürlich das Ziel, dass man eigene Apps nachinstallieren kann. Bei iOS, das darf man aber auch nicht vergessen, liegt ja der Marktanteil mittlerweile relativ niedrig. Also irgendwo bei 20-30%. Und Android ist da auch ein deutlich dankbareres Ziel. Also bei Android gibt es auch diesen Google Play Protect. Das ist so eine Art integriertes Sicherheitssystem auf dem Android-System.
Ja.
Aber auch da, man hat die Möglichkeit, Apps aus unbekannten Quellen zu installieren. Und das macht das Ganze dann wieder gefährlich. Da wird man vielleicht auch so ein bisschen reingetrickst oder kann man reingetrickst werden. Es gibt tatsächlich für Android auch Virenscanner, die man auch über den offiziellen Play Store bekommen kann. Kann hilfreich sein, vielleicht irgendwo mal noch eine zweite Meinung einzuholen. Kann ganz praktisch sein. Manchmal bieten die auch noch weitere Zusatzfunktionen, wie zum Beispiel eine Firewall, dass man sagt, ich kann irgendeiner App verbieten, sich mit dem Internet zu verbinden. Kann manchmal ganz praktisch sein, wenn ich das einfach nicht möchte, wegen Adware oder anderen Punkten. Aber ansonsten braucht man es da eigentlich auch nicht unbedingt.
Aber die Gefahren lauern ja nicht nur immer öfter im Smartphone, sondern inzwischen sogar schon in vernetzten Türklingeln.
Das Internet der Dinge.
Das klingt lustig, ist aber leider so. Also die IT-Sicherheitsfirma NCC Group hat unter anderem herausgefunden, dass viele preiswerte, in Anführungsstrichen intelligente, mit Videokameras bestückte Türklingeln große Sicherheitslücken und Schwachstellen darstellen können.
Ja, und solche Türklingeln, die gibt es ja inzwischen schon für sehr wenig Geld auf Portalen wie Amazon, Wish oder eBay. Die sind also schon sehr weit verbreitet, ne?
Richtig, also da wollen die Leute eben sparen und kaufen statt der Markenprodukte wie zum Beispiel Doorbird oder Amazon Ring, Google Nest billige China-Ware. Und gefunden werden dann in solchen Produkten Sicherheitslücken wie unverschlüsselte Kommunikation, Passwörter, WLAN-Kennungen, undokumentierte HTTP-Dienste, integrierte, voll funktionsfähige DNS-Dienste, über die dann wirklich Malware eingespielt werden kann, oder wo dann auch Daten abgegriffen oder nach China transferiert werden können und so weiter und so weiter. Also die Liste ist sehr lang.
Und vor allem sind diese Billigteile ja auch nie so wirklich sicher zu befestigen, ne? Also draußen an der Haustür.
Stimmt, ja. Das kommt noch mit dazu. Also die meisten von solchen Billigklingeln lassen sich dann schnell abmontieren. Was sehr ärgerlich ist, weil wenn man dann schon so weit gedacht hat und einen wirklichen Netzwerkkabel dahingelegt hat und nicht unbedingt die Klingel über WLAN angebunden hat, dann hat man direkt Zugang zum Netzwerkkabel und damit möglicherweise zum Hausnetz. Abgesehen davon, dass wenn ich jetzt das Gerät abmontiert habe, ich dann vielleicht das auch zu Hause irgendwie auseinandernehmen und analysieren kann.
Ja.
Also eine Alarmfunktion gegen Abnehmen haben die wenigsten. Und ja, mit der Hardware kann ich dann... Manche haben dann auch so eine Speicherkarte da drin, wo dann Videos gespeichert werden. Da kann ich dann Bewohnerverhalten ausspionieren oder Zugriffsdaten auf das Netzwerk auslesen, die dann irgendwo auf dem Speicher hinterlegt sind. Damit habe ich dann schon mal einen ganz guten Einstieg ins Haus oder ins Hausnetzwerk vielmehr.
Das heißt, wie so oft, wer da am falschen Ende spart, der lädt sich mit der angeblich intelligenten Türklingel so richtig Hacker- und Einbrecherförmlich ein. Aber derartige Sicherheitslücken gibt es nun nicht nur in billigen Videotürklingeln. So dürften unter dem Weihnachtsbaum auch in diesem Jahr wieder jede Menge potenzielle Schwachstellen gelandet sein. Stichwort IoT.
Ja, ich weiß, worauf du anspielst, Matthias. Das habe ich auch gelesen. Da hat IoT Inspector, also das ist eine Plattform für automatisierte Sicherheitsanalyse von IoT-Geräten, mal die typischen beliebten technischen Gadgets, wie zum Beispiel interaktives Spielzeug, smarte Haushaltsgeräte, vernetzte Unterhaltungselektronik und so weiter getestet. Alles von namhaften Herstellern und ist dabei auf über 7000 Schwachstellen bei diesen IoT-Kategorien gestoßen. Darunter eine Haustierüberwachungskamera, eine Drohne, ein Streaming-Device für Kinder und so weiter. Und die Schwachstellen waren wie immer eigentlich sehr ähnlich. WLAN-Passwörter im Klartext gespeichert, unverschlüsselte Kommunikation bei Updates und so weiter und so weiter. Also nicht umsonst ist dann schlecht gesicherte IoT-Hardware inzwischen eines der Haupteinfallstore für Angreifer geworden.
Vielleicht sagen wir eben noch IoT, das steht für Internet of Things, also die vernetzten Haushaltsgeräte und so weiter. Weiß vielleicht nicht jeder.
Genau, alles, was man sich so heutzutage ins Haus holt, vernetzte Türklingeln, Lichtschalter, Spielgeräte für Kinder, die dann alle irgendwie mit dem Internet verbunden sind und Updates ziehen oder was auch immer an Diensten bereitstellen, ne? Technische Kühlschränke und so weiter.
Ja, man glaubt immer, der eigene PC wäre am gefährdetsten, aber ist wahrscheinlich inzwischen wirklich der Kühlschrank oder die intelligente Lampe oder sonst irgendwas, worüber die Hacker dann sich nach Hause einladen, kann ich mir vorstellen. Ne?
Oder der Mixer.
Oder der Mixer, das gibt es ja wirklich. Aber wie kann ich mich jetzt dagegen schützen, wenn sogar die Produkte renommierter Hersteller schon betroffen sind?
Ja, wie immer die klassischen Maßnahmen, was aber tatsächlich, muss man ehrlich gesagt, für den Otto-Normalverbraucher in der Regel zu viel ist oder zu viel verlangt. Am besten ist es nämlich für dieses Internet of Things, für diese kleinen Geräte, ein ganz separates Netzwerksegment darzustellen, ne? Oder die über den Gastzugang, das könnte man am ehesten noch machen, über den Gast-WLAN-Zugang zu verbinden. So, dass es dann, selbst wenn ich es schaffe, mich in dieses Gerät oder in dieses Netz reinzuhacken, in dieses WLAN, dass ich dann nicht Zugriff auf die echten oder die wichtigen Hausgeräte, wie zum Beispiel Laptops oder wenn man ein NAS hat, also ein Netzwerkspeicher oder ähnliche Dinge, dass man da eben keinen Zugriff drauf bekommt. Das ist eben sehr wichtig. Mhm. Dann, ja, die klassischen Maßnahmen: auf regelmäßige Firmware-Updates prüfen, Standardpasswort ändern und ja, auf jeden Fall immer daran denken, Geräte, die einfach per App gesteuert werden können. Also auch wenn ich irgendwo unterwegs bin mit meinem Handy und ich kann einfach das Gerät noch übers Internet steuern, dann können das möglicherweise andere Menschen auch. Also das sollte man immer im Hinterkopf behalten.
Ja, das sind die Tücken des Fortschritts. Da ist es ja schon fast beruhigend, dass es auch die Großen trifft. Also das war jetzt die gelungene Überleitung zu unserer Rubrik, der große Hack der Woche. Wobei es dieses Mal wegen unserer kleinen Weihnachtspause ja eigentlich heißen müsste, der größte Hack der letzten 3 Wochen. Aber egal, der nämlich traf kurz vor Weihnachten die Funke Mediengruppe, zu der unter anderem dann die WAZ, die Berliner Morgenpost oder das Hamburger Abendblatt gehören.
Der große Hack der Woche.
Ja, hier hat ein Angreifer Ransomware auf zentrale IT-Systeme der Unternehmensgruppe gespielt und ja, diese dann verschlüsselt. Klassisch, kennt man mittlerweile. Bisher gibt es keine genauen Angaben, wie das jetzt passiert ist. Ob es jetzt ein gezielter Angriff war, unvorsichtiger Mitarbeiter und so weiter oder auch welche Forderungen gestellt wurden. Klar ist nur, Computer von Druckhäusern und Redaktionen im ganzen Bundesgebiet wurden dann lahmgelegt. Ne? Es waren ungefähr 6.000 Computer betroffen. Am ersten Tag gab es dann wirklich nur Notausgaben der Zeitungen. Zum Glück muss man sagen, Funke war da in dem Fall vorbereitet. Es gab eine Taskforce mit internen und externen Experten. Die haben dann alle Geräte gesäubert, die IT komplett neu aufgesetzt und sind jetzt immerhin wieder halbwegs handlungsfähig.
Ja, da sieht man auch mal, dass es sehr wichtig ist, wirklich vorbereitet zu sein auf solche Sachen, weil es kann jeden treffen. Und wenn man erst sich überlegt, was mache ich jetzt, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist, dann kann es zu spät sein und die Sache kann noch teurer werden. Weil wir hatten ja schon das letzte Mal erzählt, dass der durchschnittliche Schaden bei einem Cyberangriff auf große Unternehmen durch Umsatzverluste oder Wiederherstellung der Systeme und so weiter bei rund 4 Millionen Dollar liegt, aber auch schon mal bis zu 600 Millionen Dollar kosten kann, wie zum Beispiel beim Pharmakonzern Merck und auch bei der Funke Gruppe dürften da sicher einige Millionen zusammengekommen sein. Aber die sollten sich jetzt besser nicht zurücklehnen und sagen, okay, das hätten wir geschafft, wir haben jetzt erstmal Ruhe. Ne?
Die Zahl der Woche.
Das wäre ziemlich fatal, denn es gibt immer wieder Untersuchungen, zum Beispiel eine von CrowdStrike Services, und zwar diesen Cyber Frontlines Report. Da haben die festgestellt, dass mehr als 68% der Unternehmen, die bereits einen erfolgreichen Hackerangriff erlebt haben, innerhalb von einem Jahr noch ein weiteres Mal attackiert worden sind. Also so nach dem Motto, wenn das einmal geklappt hat, klappt das bestimmt auch noch ein zweites Mal. Das Positive an dieser Meldung ist, keiner dieser zweiten Angriffe war dann wirklich erfolgreich, weil eben die Unternehmen aus dem ersten Angriff gelernt haben und dann Sicherheitslücken schon geschlossen hatten.
Ja, das erinnert mich mal was anderes an einen Kollegen, dem man innerhalb von 3 Monaten 3-mal sein BMW aufgebrochen und das Lenkrad geklaut hatte. Das waren wohl auch immer dieselben, die es gemacht haben. Inzwischen fährt er Fahrrad und Elektroskateboard und hat sein BMW entnervt verkauft. Zeigt aber wirklich, ein Unglück kommt eben selten allein. Aber kommen wir zu einer meiner Lieblingsrubriken, die staatlichen IT-Pannen. Dieses Mal nehmen wir uns die bayerische Wahlsoftware vor, die ja anscheinend in puncto Sicherheit in Schilder programmiert wurde. Anders kann man sich das ja kaum erklären, was da abgelaufen ist.
Staatliche IT-Pannen.
Also du spielst auf die Software an, die dann bei den Kommunalwahlen 2020 in Bayern eingesetzt worden ist.
Ja, genau.
Einer der Wahlhelfer, der hat sonst beim Fraunhofer-Institut für angewandte und integrierte Security in München gearbeitet, war also wirklich ein IT-Security-Experte und hat bei der Wahl Einblicke bekommen in den technischen Ablauf dieser Wahl. Und da wurden dann Inhalte von Wahlzetteln händisch in eine Software auf einem ja, zumeist ungesicherten Rechner vor Ort übertragen, dann die Ergebnisse von diesem Rechner per USB-Stick am Hauptrechner kopiert. Dann wurde alles addiert und wieder mit einem USB-Stick zurück zur kommunalen Wahlzentrale weitergegeben. Ja, also es gab keine Zugriffskontrollen, keinen Schutz gegen Cross-Site-Request-Forgery. Dazu gab es dann noch einen ungeschützten Port irgendwo in der Datenbank. Dadurch hätte man das Wahlergebnis natürlich auch noch nachträglich löschen oder vielleicht auch ändern können oder gefälschte Stimmzettel in die Datenbank einschleusen. Also irgendwas ist da nicht so ganz in Ordnung.
Und wer jetzt sagt, ah, wie die Bayern mal wieder? Nee, also die genutzte Software, die heißt OKVote, die ist nicht nur in Bayern eingesetzt worden.
Zumindest haben sich im Quellcode der Software Hinweise gefunden auf die Länder Hamburg, Bremen, Hessen und Rheinland-Pfalz. Auch bei der Europawahl 2019 soll OKVote von mehr als 1600 Behörden eingesetzt worden sein. Ob jetzt dabei auch die Sicherheitslücken missbraucht worden sind, ist im Nachhinein nicht mehr genau zu erklären, ne? Natürlich.
Ja, zum Glück. Also ich fand ja auch die Geschichte lustig, wie dieser Wahlhelfer vom Fraunhofer-Institut überhaupt an die Software gekommen war. Das war so, die Dateien mit den Wahlergebnissen, also die auf dem Stick, die durften wohl nicht größer als 10 Megabyte sein, warum auch immer. Und weil sie das dann doch waren, hat er sich die Software dann kurzerhand auf seinen eigenen Rechner kopiert und die da bearbeitet und die Leerzeichen entfernt, damit das wieder passt. Und dabei dann ganz vergessen, die Software hinterher wieder zu entfernen. Und hat dann zu Hause mal nachgeguckt, was läuft da eigentlich ab in dieser Software. Also so viel zum Thema Datensicherheit bei Wahlen. Und ich denke, ich hoffe mal, dass das jetzt nicht der Trump hört, weil der reicht dann gleich wieder eine Klage ein.
It's called Fake News.
Da gibt es auch genügend andere, die das gerne tun. aber gut, da kann man jetzt nicht nur den Entwickler der Software, also quasi die Anstalt für kommunale Datenverarbeitung in Bayern, für anklagen, sondern Also die sind ja jetzt auch unterwegs, die machen die notwendigen Updates, haben die alle soweit in Arbeit, sondern man darf auch nicht vergessen, das Umfeld in den Kommunen, ne? Also dann gibt es irgendwo teilweise ungesicherte Rechner, die noch nicht am Internet hängen, hat ja auch irgendwo seine Berechtigung, dass es irgendwo getrennt ist, aber da muss man sich ein bisschen was Besseres überlegen. Transport von Wahlergebnissen per USB-Stick, das ist ja schon irgendwie eine Einladung an Hacker, aber man darf nicht vergessen, das ist, wenn man das jetzt mal mit dem manuellen Zählen von Papierstimmen vergleicht, die Sicherheit hängt am Ende tatsächlich an den Einzelpersonen. Da muss man wirklich schauen, dass man Ersatzmaßnahmen auch schafft, also organisatorische Sicherheit, dass man immer irgendwie zu zweit solche Vorgänge macht oder zu dritt meinetwegen und solche Dinge dann eben auch überwacht. Sonst könnte ich natürlich bei Papierwahlen ganz genauso auch sagen, so, ich habe jetzt hier mal 3 Stimmen mehr dazwischen gemogelt.
Ja.
Also es ist nicht nur die IT-Sicherheit, da kann man natürlich am schnellsten drauf rumreiten, sondern das ganze System eben außenrum muss auch stimmig sein.
Genau, das wäre auf dem Papier wahrscheinlich genauso anfällig, wenn ich die Zettel dann per Hand irgendwo hinschaffe und jeder drauf Zugriff hat. Also das sollte jetzt auch kein Aufruf dazu sein, zurück zu der Papierwahl. Die elektronische Wahl ist schon was ein echter Fortschritt. Die muss halt nur gut genug abgesichert sein. Das haben wir gerade mal wieder gesehen, was da alles schieflaufen kann. Aber wollen wir mal nicht zu schadenfroh sein und mit dem Zeigefinger auf die dummen Kommunen zeigen? Denn jetzt gibt es wieder vom Hasso-Plattner-Institut die jährliche Liste des Grauens, wie der Spiegel es nennt. Also die Liste mit den beliebtesten Passwörtern der Deutschen, und die zeigt wieder mal, dass es immer noch viele gibt, die absolut nicht lernfähig sind.
Das jährliche Passwort-Desaster.
Es ist wirklich unglaublich. Also auf Platz 1 ist tatsächlich immer noch 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wer hätte es geahnt? Gefolgt von 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Ah,
und natürlich dem unvermeidlichen Passwort als Passwort. Und es wird auch nicht besser. Platz 4 ist Hallo 1, 2, 3. Platz 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Und Platz 6?
Nein, nicht als 2, 3, 4, 5. Nein, das ist übrigens auf Platz 10 gelandet, sondern Ich liebe dich, mal was Neues. Und auch Eigennamen sind wie immer beliebt. Also Platz 12 gibt es zum Beispiel als Passwort Michael, auf Platz 17 Alexander. Also die klassischen Fehler, wie man sie eben so kennt.
Ja, das nimmt einfach kein Ende. Man kann jedes Jahr erzählen, so geht's richtig, so macht das falsch. Es ist ja wirklich kein Wunder, dass da Konten gehackt werden und so Hacker auch Zugang zu den Firmennetzwerken finden. Auch wenn wir es hier schon 100-mal wiederholt haben, Max, bitte nochmal kurz die wichtigsten Regeln für einigermaßen sichere Passwörter.
Na gut, einmal geht noch. Also wichtig ist, eher auf die Länge der Passwörter zu spielen, also eher Richtung größer als oder mehr als 15 Zeichen, mit Groß-Kleinschreibungen, Zahlen und so weiter. Keine Wörter aus dem Wörterbuch, das ist das Allerwichtigste, also nicht Alexander und so weiter, keine Orte und so weiter, kein Passwort mehrmals verwenden. Und jetzt fragt man sich natürlich wieder, wie schaffe ich das mit den mehr als 15 Zeichen? Da kommt der gute alte Tipp mit dem Passwortsatz, dass man eben sich überlegt, gestern war ich mit meiner Oma einkaufen und so weiter. Und davon nimmt man die Anfangsbuchstaben, dann kann man irgendwo noch ein paar Zahlen einbauen und dann ist man eigentlich auch schon dabei und kann sich das relativ gut merken. Und als zweiter Tipp, Zwei-Faktor-Authentisierung haben wir auch schon oft genug behandelt, wo immer es möglich ist.
Ja, ich fürchte ja, dass wir heute in einem Jahr wieder hier stehen werden und dasselbe nochmal erzählen werden, weil wieder 1, 2, 3, 4, 5, 6 auf Platz 1 landen wird. Wir können ja mal wetten.
Ja, das
glaubst du? Hältst du die Wette?
Ja, da bin ich locker dabei. Also ich denke schon, dass das weiter sich so verhält, leider.
Aber wir haben jetzt hoffentlich am Ende doch noch alle was gelernt und alle machen sich jetzt gleich daran, 1, 2, 3, 4, 5, 6 und ich liebe dich durch ein besseres Passwort zu ersetzen. Max, ich danke dir wie immer für deine erhellenden Anmerkungen und Ihnen allen wünsche ich, bleiben Sie sicher, bis zum nächsten Mal.
Tschüss, Matthias.
SkyTail, Online-Akademie für IT-Sicherheit.